Ohne Brille geht es nicht mehr. Und nachdem ich so darüber nachgedacht habe, was bevorsteht, was wir so in der Gemeinde diesem Jahr vorhaben, dachte ich, ich müsste eine Predigt über die gelbe Brille halten. Das ist solch ein Teil. Solch eine Brille, die gelbe Gläser hat, hat eine besondere Funktion. Und zwar, wenn man Autofahrer ist und die Augen nicht mehr so fantastisch gut sind, dann hat man nachts Probleme, dass man geblendet wird, gerade bei regennasser Fahrbahn. Und dieses soll die Reflexion herabmildern. Und man hat so das Gefühl, man kann dann besser und deutlicher sehen. Was aber der Hintergrund ist, diese Brille hat ja gelbe Blätter, sie filtert eine gewisse Farbtöne aus dem Lichtspektrum heraus, Blautöne. Und was man eigentlich sieht, ist dann nicht mehr eigentlich die Wirklichkeit, sondern es ist eine veränderte Wirklichkeit, die man wahrnimmt, und man fühlt sich aber dabei, sag ich mal, sicherer und besser, wenn man fährt. Und nun habe ich gedacht, wie ist es denn mit uns im übertragenen Sinne, im Glauben? Haben wir auch manchmal das Gefühl, so wie das ist, gefällt uns das vielleicht nicht so richtig. Wir haben Probleme mit unserem Leben und es gibt da so ein Phänomen, dann setzt man sich eine Brille auf und dann wird aus dem Licht ein bisschen was herausgefiltert und gleich gefällt uns das, was wir sehen, sehr viel besser. Und um dieses Thema geht es jetzt. Es geht darum, sehen wir wirklich das, was Gott sagt, seine Wirklichkeit? Oder haben wir uns eine Brille gegönnt, mit der, sag ich mal, unser Glaubensleben angenehmer wird und es besser ist? Aber ist es tatsächlich dann noch die Wirklichkeit? Wenn ich die gelbe Brille aufsetze, fehlen mir die Blautöne. Und vielleicht sind Blautöne wichtig. Ich will das einmal an wenigen Beispielen demonstrieren. Das gibt es nämlich, sag ich mal, im privaten Ding, in sehr persönlichen Dingen, wie auch in großen geistlichen Dingen, wo die Christenheit Entscheidungen fällt. Ein Beispiel, wo das vielen vielleicht nahe geht, ist es Partnersuche, Ehe. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich einmal jung gewesen bin und da gab es eine junge Frau, herrlich, anziehend für mich, hat mich nach vollkommen, sag ich mal, gegriffen. Sie stammte aus einer besseren Familie. Meine Mutter kam vom Bauernhof, mein Vater war aus einer Seefahrerfamilie, mein Großvater ist um Kap Horn gesegelt als einfacher Seemann. Also Arbeitermilieu, würde man auf gut Deutsch dazu sagen. So, und da habe ich gedacht, und da gab es so die Frage, ja, passt man da zusammen? Und ich habe natürlich gesagt, mit Gottes Hilfe sind ja alle Dinge möglich. Und wie das so ist, hat aber Gott, sag ich ja mal, so meine Gebete dahingehend nicht erhört. Habe dann später geheiratet und habe festgestellt, in einem sehr viel entspannteren Rahmen, wie doch soziale Unterschiede Probleme schaffen können. Und ich hätte das vollkommen unterschafft und unterschätzt und möglicherweise wäre die Beziehung ein Stress gewesen für alle Beteiligten. Heute bin ich Gott dafür dankbar, dass er diese Gebete nicht erhört hat. Manche kennen vielleicht, um es noch deutlicher zu sagen, den Film Pretty Woman. Da geht es darum, dass ein erfolgreicher Geschäftsmann eine Prostituierte kennenlernt und die beiden nachher, sag ich mal, zusammenkommen. Wie wäre das tatsächlich, wenn wir heute uns einmal vornehmen, ich würde eine junge Frau kennenlernen, die wäre aus diesem Milieu und könnte nicht wieder dieses Gefühl beschleichen, ja, es ist ja alles, sag ich einmal, mit Gottes Hilfe möglich. Unterschätzen wir das aber nicht. Wenn tatsächlich es tatsächlich so ist, die Beziehung kommt zustande und sollte glücklich sein, plötzlich könnten die Kinder nach Hause kommen und erzählen, meine Freundin hat gesagt, unsere Mama ist eine Hure. Denn aus früheren, sag ich mal, Verbindungen stammt sozusagen noch diese Information. Oder beim Geschäftsessen, was man vielleicht als erfolgreich gewordener Manager hält, kommt es plötzlich zu einem Zusammentreffen. Und ein ehemaliger Kunde ist plötzlich der Geschäftspartner. Wenn wir uns darauf eingelassen haben und es mit Gottes, sag ich einmal, Segen, diese Verbindung eingegangen ist und wir würden uns dann von der Frau trennen, dann wird es so sein, dass Gott auf ihrer Seite sind. Denn er hat uns gewarnt. Wir wissen im Grunde genommen viele, viele Dinge, aber wir neigen dazu, das, was uns weniger gut gefällt, was uns beleistet, auszublenden. Nun möchte ich, sage ich mal, keinen falschen Eindruck erwecken wegen Prostituierte. Wir kennen vielleicht ein sehr, wie soll ich das sagen, prominentes Beispiel. Rahab. Sie war in Jericho wohnhaft und ist dort mit den Kundschaftern in Kontakt gekommen und hat den Kundschaftern sozusagen geholfen und damit sich und ihrer Familie das Leben gerettet. Diese Frau hat später wohl einen Israeliten geheiratet, Salmon. Und aus dieser Beziehung ist jemand hervorgegangen, den wir alle kennen, David. Das heißt, sie ist in der Familienlinie aufgeführt. Und wenn David aufgeführt ist, wer ist dann noch aufgeführt? Jesus Christus. Nur mal so zum Nachdenken. Wir kennen diese Probleme, dass wir vielleicht etwas tun, was fragwürdig ist. Es gab einen israelitischen König, der sehr, sehr schlimme Dinge getan hat, Achas. Und es gab einen jüdischen König, Josaphat. Der aber war jemand, der Gott vertraute und auf seinen Wegen wandelte. Es gab nur ein Problem, dass sich Achas und Josaphat menschlich gut verstanden hatten. Und das hat zu einem Problem mit Gott geführt. In einer aufregenden Geschichte, die wir in 2. Chronik 18 lesen, können wir sehen, wie Gott große Dinge unternehmen musste, um in einer Situation, die sich aus dieser Verbindung heraus entwickelte, Josaphat zu retten. Es war da ein Krieg initiiert mit dem syrischen Königreich und es war beschlossene Sache, dass Achas in der entstehenden Schlacht fallen sollte. Problem war nur, dass Josaphat damit eingebunden war und in einem Haar wäre er selber dabei umgekommen. Und Gott hat ihn später für diese Entscheidung gerügt, dass er mit Achas eine Verbindung eingegangen ist. Aber es kann auch anders, es kann ins Auge gehen. Wir lesen von einem ganz großen jüdischen König, Josia, der viele große, wunderbare Dinge getan hat, das Reich wiederhergestellt hat, den Götzendienst, der sich in der israelitischen Nation breit gemacht hat, beseitigt hat. Und viele Dinge, sag ich mal, getan hat, ein Passafest gefeiert, heißt es in der Schrift, wie es zuvor bis bis nach Samuel nicht mehr stattgefunden hat. Große Errungenschaften getan hat er. Doch der hat sich verführen lassen, sich dem ägyptischen König und hat sich dem ägyptischen König in den Weg gestellt, als der einen Feldzug nach Babylon unternehmen wollte. Und er ist, weil er auf Gottes Warnung nicht gehört hatte, in der Schlacht gefallen. Gott hätte die Möglichkeit gehabt, ihn zu erretten, hat es aber nicht getan. Wenn wir also Wahrheiten Gottes beurteilen, sollen wir vorsichtig sein und genau hinhören, was Gott wirklich will und uns hüten vor dem Gedanken, Gott kann ja alles zum Guten hinausführen. Natürlich kann er das, aber er wird es, wie wir an Josia sehen, nicht immer tun. Die Stelle, die Fritz vorgelesen hat, ist, denke ich mal, für uns alle eine Stelle voller Bedeutung, wo es auch, sag ich mal, um große Dinge geht. Das Volk war frustriert über die Söhne Samuels, weil die nicht in den Wegen ihres Vaters gewandelt sind. Und das hat Kritikpunkte gegeben. Das war der Anlass dafür, zu intervenieren, um jetzt einen König zu haben, wie die anderen Völker auch. Das war wohl modern, das war im Rahmen der Zeit, so fühlte man sich stark. Einen Führer, der vorangeht, der uns führt, der uns die richtigen Wege leitet, mit dem kann man was bewegen. Aber mit so mit einem System voller Richter, die da durch die Gegend ziehen und hier und dort Recht sprechen, das scheint nicht so richtig zu funktionieren. Und sie kommen zu Samuel und Gott, aber durchschaut und sieht ein größeres Problem. Nämlich, dass die Haltung zu ihm anders ist, als er eigentlich es erwartet. Der Punkt ist nun, sie bitten Gott um einen König und was macht Gott? Er gibt dieser Bitte nach. Er betet, er sagt, ja, setze ihnen einen König ein. Und so geschieht es dann auch. Aber er sagt, zeige ihnen auch die Konsequenzen, die damit zu tun hast. Fritz hat schon vorgelesen, wenn es einen König gibt, dann gibt es ein Königsrecht. Und es wird ausgeführt, der wird eure Weinberge nehmen, wird von euren Töchtern welche für seine Bediensteten nehmen und von euren Söhnen wird ein Heer aufstellen und so weiter. Und dann heißt es, wenn ihr dann wegen eures Königs, den ihr euch erwählt habt, schreit, so wird der Herr alsdann nicht antworten. Das heißt, wenn diese Wahl getroffen ist, wenn Gott dieses Begehren erfüllt, dann gilt es. Und dann muss man die Suppe auslöffeln, um auf gut Deutsch zu sagen, die man sich eingebrockt hat. Und dann gibt es kein Zurück. Eine Warnung, sage ich einmal, Gott erfüllt sogar Bitten, die schädlich sind. Später ist es dazu gekommen, dass es einen König gegeben hat. Erst Saul, dann David, dann Salomo und dann andere Könige. Dann kam die Reichsspaltung und die israelitischen Könige, die die 10 anderen Stämme regiert haben, haben dazu geführt, dass das Volk abgefallen ist von Gott. Und die dann in Israel dem Weg Gottes folgen wurden, hatten eine schwere Zeit, manchmal unter schweren Verfolgungen. Es ist ein Resultat dieser Wahl gewesen vor Samuel. Wir stehen da vor der Entscheidung jetzt, sage ich einmal, Fragen hinsichtlich unserer Gemeinde zu beantworten. Wir stehen vor der Entscheidung, Fragen für unser Leben zu beantworten. Ich Plädoyere dafür, seien wir vorsichtig, dass wir nicht eine gelbe Brille tragen, die Wahrheiten Gottes ausfiltert. Denn wir könnten uns damit Schaden zufügen, sondern fragen wir danach, was Gott wirklich will. Hören wir auf seinen Rat, damit wir gute Wege gehen.